Wohlstand verspricht Sicherheit, und doch sind viele Menschen trotz voller Konten innerlich unruhig. Jesus spricht in der Bergpredigt genau in diese Spannung hinein. Er berührt unsere Sorge um Geld, Versorgung und Zukunft und zeigt einen Weg, wie Gottes Kinder mitten in allen Pflichten dieser Welt frei von lähmender Angst leben können. Schätze im Himmel statt Angst um Besitz. Wenn der König sein Volk auffordert, keine Schätze auf der Erde, sondern im Himmel zu sammeln, rührt er an eine stille, aber mächtige Angst, die Furcht, zu kurz zu kommen. Er spricht nicht zuerst über Techniken klugen Umgangs mit Geld, sondern über die Richtung des Herzens. Denn, so heißt es in Matthäus 6,21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Unser Schatz zieht unser Inneres an wie ein unsichtbarer Magnet. Hängt unser Schatz an dem, was vergeht, wird unser Herz von derselben Vergänglichkeit gezeichnet. Hängt unser Schatz an dem, was bei Gott aufbewahrt ist, findet unser Herz eine Ruhe, die nicht mit dem Kontostand schwankt. Schätze im Himmel zu sammeln heißt, den Wert eines Gutes nicht daran zu messen, wie lange wir es besitzen, sondern wie sehr es in Gottes Händen Frucht bringt. In den Versen 19 und 20 bestimmt der König, dass das Volk des Königreichs sich nicht Schätze auf der Erde, sondern Schätze im Himmel sammeln soll. Schätze im Himmel zu sammeln bedeutet, das Materielle den Armen zu geben und sich um die bedürftigen Heiligen sowie um die Diener des Herrn zu kümmern. Vers 21 sagt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das Volk des Königreichs muss seinen Schatz in den Himmel senden, damit auch sein Herz im Himmel sein kann. Bevor sie dorthin gehen, müssen ihr Schatz und ihr Herz zuerst dorthin gehen. Die Schrift malt uns ein einfaches, aber scharfes Bild, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Diese ersten Jünger hatten nicht mehr oder weniger Sicherheiten als wir, aber sie hatten eine andere Berechnung. Für sie war ein zurückgehaltener Besitz verlorene Möglichkeit, Liebe sichtbar zu machen, ein gegebener Besitz wurde zu einem Schatz, der ihnen im Himmel voranging. Wenn Paulus berichtet, wie Gemeinden für die Bedürftigen in Jerusalem gaben, fasst er den geistlichen Ertrag so, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. In Gottes Buchführung wächst wahrer Reichtum nicht durch Ansammeln, sondern durch freigebiges Abgeben. Wer so denkt, beginnt zu entdecken, Angst um Versorgung verliert ihre Schärfe, wenn Besitz nicht mehr letzte Sicherheit sein soll. Gottes Gedanken über Arbeit und Versorgung sind nüchtern und zugleich befreiend. Die Kinder Israels sollten das gute Land bebauen, säen und ernten, dennoch erinnert Gott sie, du sollst dich nicht in deinem Herzen erheben und sagen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen geschaffen. So sollst du an den Herrn, deinen Gott, denken, denn er ist es, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Fleiß ist nicht optional, aber der Boden unter unserem Fleiß ist nicht unsere Leistungsfähigkeit, sondern Gottes Treue. Wer so lebt, darf arbeiten, ohne von Existenzangst gejagt zu werden, der Beruf wird Auftrag, nicht Erlöser, Einkommen wird Mittel, nicht Fundament. Aus dieser inneren Ordnung erwächst eine Freiheit zum Teilen, die nicht heroisch, sondern schlicht ist, das Herz wird leichter, weil es nicht mehr alles festhalten muss. Schätze im Himmel statt Angst um Besitz, das ist keine romantische Überschrift, sondern eine stille Umkehrbewegung im Inneren. Sie beginnt, wenn ein Mensch Gott glaubt, dass er ihn nicht auf halbem Weg fallen lässt und Schritt für Schritt lernt, das Materielle als anvertraute Gabe zu sehen. Dann wird Geben nicht Verlust, sondern Heimbringen, das, was aus unserer Hand geht, verliert sich nicht, sondern findet einen neuen Ort in Gottes Erinnerung. In dieser Sicht werden Tage der Knappheit nicht zur Bankrotterklärung Gottes, sondern zu Gelegenheiten, seine Treue intensiver kennenzulernen. Und Tage der Fülle werden nicht zur Einladung zur Selbstvergrößerung, sondern zur Chance, anderen Luft zum Atmen zu schenken. So wächst inmitten aller wirtschaftlichen Unsicherheit ein stiller, himmlischer Reichtum, der das Herz trägt, heute und in der kommenden Welt. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Wer seinen Schatz bewusst in Gottes Hände legt, durch Hilfe für Bedürftige, Unterstützung der Heiligen und Diener des Herrn und ein Herz, das Besitz als anvertraut ansieht, erfährt, dass die Macht des Geldes und die Angst um Versorgung Schritt für Schritt gebrochen werden. Aus sorgenvoller Anhäufung wird eine Lebensweise des Vertrauens, in der Arbeit treu getan wird, das Herz aber in einer anderen Wirklichkeit verankert ist. Gott oder Mammon, wer herrscht über unser Herz? Wenn Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen, beschreibt er nicht nur eine logische Unmöglichkeit, sondern legt eine verborgene innere Spaltung offen. Mammon ist nicht einfach ein anderes Wort für Geld, es steht für den personalisierten Geist des Reichtums, der sich wie ein Herr aufspielt. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, zwischen diesen beiden gibt es kein neutrales Zwischenreich. Wer sein Vertrauen in Besitz, Karriere oder Status setzt, gibt Mammon das Recht, das Denken zu prägen, Entscheidungen zu lenken und Maßstäbe zu setzen. Die Folge ist oft kein offener Abfall von Gott, sondern eine leise Verschiebung. Gott wird in der Sprache noch bekannt, im Alltag aber zunehmend in den Rand gedrängt. Vers 24 lautet, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Wort Mammon ist ein aramäisches Wort und bedeutet Reichtum, Besitz. Hier, wo Mammon Gott entgegengestellt wird, wird deutlich, dass Reichtum oder Besitz als Gegner Gottes auftritt und Gottes Volk um seinen Dienst an ihm bringt. Die Verfassung des Königreichs setzt genau hier an. Gott ruft sich ein Volk, das ihn nicht nur als Schöpfer anerkennt, sondern ihn als Vater kennt. Er teilt uns nicht zuerst ein Regelwerk mit, sondern gibt uns ein neues Leben. Petrus drückt es so, Gott hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient und uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Dieses empfangene Leben trägt eine andere Schwerkraft in sich. Es zieht das Herz zu Gott, es ist von Natur aus vertrauensvoll und freigebig. Wenn Mammon drängt, sichere dich zuerst ab, lässt dieses Leben eine andere Stimme hörbar werden, traue deinem Vater. Je mehr Christus in uns Gestalt gewinnt, desto weniger benötigt das Herz die Bestätigung durch Zahlen, und desto mehr wird unser Umgang mit Geld zu einem Ausdruck dessen, wem wir in Wahrheit dienen. Daraus erwächst eine sehr konkrete Veränderung im Alltag. Dort, wo früher Angst oder Geltungsbedürfnis die finanzielle Entscheidung bestimmten, entsteht Raum für eine Frage, die leise, aber bestimmend ist, was ehrt Gott, was entspricht seiner Gerechtigkeit? Der eine verzichtet vielleicht auf einen fragwürdigen Gewinn, der andere ordnet seine Zeit so, dass Arbeit nicht zum Götzen wird, ein Dritter lernt, in verborgener Weise zu geben. Die Schrift fasst das Wesen dieser inneren Freiheit prägnant, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wo Gott Herr ist und nicht der Mammon, werden Menschen nicht mehr von Konkurrenz und Vergleich getrieben, sondern bringen Frieden, auch in Fragen des Besitzes. Gott oder Mammon, diese Spannung ist kein theoretisches Thema, sondern berührt die stille Mitte unseres Lebens. Es ist ein Weg, auf dem der Geist Gottes unsere Bindungen sichtbar macht, ohne uns zu verdammen, und unser Vertrauen neu ausrichtet. Dort, wo Mammon seine Macht verliert, wächst kein frommer Minimalismus, sondern eine weite, stille Freude, Gott darf wirklich Herr sein, und Geld wird zum Diener. Es bleibt wichtig, aber es verliert den Anspruch, über Glück, Wert oder Zukunft zu entscheiden. In dieser Freiheit lernt das Herz, aufrecht und zugleich leicht zu sein, mit beiden Füßen in den Anforderungen des Alltags, aber mit einem Herrn, der nicht schwankt und nicht verdirbt. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wer das innere Entweder-oder zwischen Gott und Mammon ernst nimmt und sich zugleich der zugesagten göttlichen Natur anvertraut, wird im Lauf der Zeit merken, wie sich Maßstäbe verschieben, Entscheidungen orientieren sich weniger an Angst und mehr an Vertrauen, Besitz dient zunehmend Gottes Anliegen, und das Herz erlebt die besondere Ruhe eines Lebens, das nur einem Herrn gehört. Keine Angst um morgen, Leben aus der Fürsorge des Vaters. Wenn Jesus vom Sorgen spricht, benennt er nicht eine harmlose Gewohnheit, sondern eine Kraft, die das Herz fest im Heute bindet und dennoch seine Freude stiehlt. Darum sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Schon in dieser Frage liegt eine stille Entlarvung. Wir behandeln manchmal die Mittel wie das Eigentliche und das Eigentliche wie etwas Selbstverständliches. Leben und Leib sind uns gegeben worden, ohne dass wir sie durch Sorge hervorgebracht hätten. Wenn das Größere ein Geschenk ist, warum sollten dann gerade die kleineren Dinge, Nahrung und Kleidung, allein in unserer Verantwortung liegen? Vers 25 lautet: Darum sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? In diesem Vers sagt der Herr uns, dass wir uns um unser Leben keine Sorgen machen sollen. Das griechische Wort, das hier mit Leben wiedergegeben wird, bedeutet Seele, in ihr liegen das Verlangen und der Appetit nach Speise und Kleidung. Unser Leben ist mehr als Speise und unser Leib ist mehr als Kleidung. Sowohl unser Leben als auch unser Leib sind durch Gott ins Dasein gekommen, nicht durch unsere Besorgnis. Da Gott uns mit einem Leben und einem Leib geschaffen hat, wird er gewiss auch für deren Bedürfnisse sorgen. Jesus lenkt unseren Blick auf zwei Alltagsszenen, die Vögel und die Lilien. Die Vögel säen und ernten nicht in unserem Sinn, und doch heißt es, euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Die Lilien spinnen nicht und weben nicht, und doch waren selbst Salomos prächtige Gewänder in dieser Perspektive ärmer als ihre stille Schönheit. Diese Bilder rufen nicht zur Passivität auf, sie zeigen, dass in der Ordnung Gottes Versorgung nicht zuerst Ergebnis von Grübeln, sondern Ausdruck väterlicher Fürsorge ist. Paulus kann deshalb die Verantwortung klar benennen, dass ihr euer eigenes Leben führt und eure eigenen Hände gebraucht, wie wir es euch geboten haben, und zugleich im Herzen ruhen, weil der Vater der eigentlich Tragende bleibt. Der Herr führt diese Gedanken in einem Satz zusammen, der viele Herzen begleitet hat: Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das bedeutet nicht, dass jede Sorge mit einem Schlag verschwindet, sondern dass eine neue Priorität gesetzt wird. Das Reich Gottes wird nicht zu einem zusätzlichen Punkt auf der To-Do-Liste, sondern zur Mitte, von der aus alle anderen Aufgaben geordnet werden. Der Vater bleibt dabei nicht distanziert, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. In dieser Gewissheit verliert die Frage, was wird morgen sein, ihre absolute Macht. Sie bleibt, aber sie steht nun vor einem anderen Hintergrund. Keine Angst um morgen, das ist kein Ruf zur Sorglosigkeit, sondern zu einem Leben, in dem Verantwortung und Vertrauen einander nicht mehr ausschließen. Es gibt Tage, an denen die Vögel und die Lilien uns fern vorkommen, weil Rechnungen drängen oder Zukunftsfragen schmerzhaft offen sind. Gerade dann gewinnt das Wort Jesu Gewicht, dass jeder Tag an seinem eigenen Übel genug hat. Der heutige Tag ist der Ort, an dem der Vater uns begegnet, nicht der gestrige, den wir nicht ändern, und nicht der morgige, den wir noch nicht kennen. Wer in diesem Heute aus der Fürsorge des Vaters lebt, entdeckt, dass die Lasten nicht unbedingt kleiner werden, aber dass sie nicht mehr allein getragen werden müssen. In dieser stillen Gemeinschaft reift ein Herz, das Aufgaben ernst nimmt und doch innerlich leicht bleibt, gehalten von einem Vater, der nicht nur an unsere Ewigkeit, sondern auch an unser tägliches Brot gedacht hat. Darum sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer die Fürsorge des Vaters ernst nimmt und seine Prioritäten an seinem Reich und seiner Gerechtigkeit ausrichtet, lernt, die Spannungen des Alltags nicht zu verleugnen, sondern in einer anderen Atmosphäre zu tragen. Fleiß und Verantwortung bleiben, aber sie stehen unter der Zusage, dass Gott Leben und Leib gegeben hat und auch für deren Bedürfnisse sorgen wird, heute und an jedem kommenden Morgen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.